Also diese ganz schräge Range zwischen total aufbrausend und völlig auf Nulllinie kannte ich nicht. Und das war für mich ein klares Indiz. Und dann habe ich tatsächlich auch wirklich körperliche Sachen noch dazu bekommen, nämlich ganz schlimmes Ohrenrauschen. Und das ist auch heute noch, also wenn ich merke, dass ich mich in irgendeiner Form überanstrenge, und das muss noch überhaupt nicht heißen, dass ich da am Rande einer depressiven Episode lang schrappe, aber Überanstrengung, die äußert sich bei mir durch Ohrensausen, und da bin ich mittlerweile schon vorsichtiger geworden. Und damals bin ich da immer drüber weggegangen.
Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression, der gemeinsame Podcast von NDR Info in Zusammenhang mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Mein Name ist Harald Schmidt. Ich begrüße Sie hier in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Und unser Experte ist wie immer Professor Ulrich Hegerl aus Leipzig zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Hegerl.
Grüß Gott, Herr Schmidt.
Wir haben heute wieder einen großartigen Gast, den ich seit vielen, vielen Jahren kenne und schätze, Kathi Salier. Hallo, Kathi.
Hallo.
Wer dich noch nicht kennen sollte, es können nur wenige sein, nur mal ganz kurz, die meisten kennen dich wahrscheinlich aus dem ZDF-Kulturmagazin Aspekte, seit über 10 Jahren auch.
Seit 12 tatsächlich.
Seit 12 tatsächlich. Genau. Ich kann mich nämlich erinnern, da warst du kurz vor der Premiere bei mir in der Show.
Ich weiß.
Wo wir ein bisschen dafür Werbung gemacht haben.
Genau. Und da weiß ich übrigens noch, dass ich so einen komischen Panda-Bär, ich weiß aber nicht warum, in welchem Kontext der eine Rolle gespielt hat in der Sendung, aber es gab so einen Panda-Bär, den du mir dann auch mitgegeben hast, weil da war meine Tochter ja noch ganz klein und den haben wir immer noch. Und der kann auf Knopfdruck so die Arme öffnen und umarmen.
Das war vielleicht, hat mein Team sich gekauft, weil sie es von mir nicht gekriegt haben.
Vielleicht sowas. Und dann wurde es von dir weitergeschenkt an mich. Das ist ja auch nett fürs Team.
Und es kam gut an bei euch zu Hause.
Sehr gut, sehr gut. Ja. Deshalb gibt es ihn auch immer noch. Allerdings jetzt im Keller. Ein Kellerpanda.
Oder auf der Straße in Pappkartons wie Taschenbücher von mir. Eine schöne Überleitung, ja wirklich, für alle, die nicht für 50 Cent bei eBay weggehen. Oder eine brillante Überleitung zu deinem Buch. Mhm. Dein Buch heißt Das andere Gesicht, Depression im Rampenlicht, ist im Oktober letzten Jahres erschienen. Da führst du Gespräche mit wunderbaren Menschen, die auch schon bei uns sich geäußert haben. Thorsten Sträter, Sophie Passmann, Miriam Damudwandi und Benjamin Mark. War das einfach, die dazu zu kriegen, dass sie sich für ein Buch äußern?
Also bei allen, die im Buch sind, war es tatsächlich einfach. Das fand ich auch wirklich beeindruckend. Also manche haben sich sofort zurückgemeldet und sofort gesagt, sie machen mit. Und ich muss ja auch an dieser Stelle wirklich mal sagen, ich bin natürlich auch unter anderem durch diesen Podcast auf diese Leute gekommen, weil es mir damals selber schlecht ging.
Ja.
Und mir das so geholfen hat, von all diesen anderen zu erfahren, unter anderem über den Podcast. Und habe ich mich auch immer auf den Podcast bezogen. Also ich habe wirklich, gerade bei denen, die du natürlich aufgezählt hast, weil sie eben schon mal hier waren, habe ich gesagt, ich habe euch gehört da und da und ich würde auch so gerne noch mal ein Interview mit euch führen.
Und das finde ich aber wirklich toll, vielen Dank, dass du sagst, und jetzt, sie waren alle wunderbar, aber natürlich jetzt bei einem Gast wie Thorsten Sträter wünscht man sich eigentlich, dass es nie enden möge, wenn er davon erzählt. Das muss man ja auch mal sagen, man kann ja auch diese Krankheit, wenn man die Fähigkeiten hat wie er, so schildern, dass man die Ernsthaftigkeit nicht negiert, aber dass man trotzdem sich kaputt lacht als Zuhörer.
Ich frage mich auch manchmal, wie man anders damit umgehen soll.
Ja,
also in einer richtig schweren Episode wird man dann auch nicht lachen können. Ja, aber wenn das so latent mitschwingt, also Benjamin Mark hat ja so toll gesagt, auch in seinem Buch und auch in meinem Interview, dass bei ihm das so ist, als würde immer so ein schwarzer Faden mitlaufen. Also durch alles, was im Leben passiert, da ist immer dieser schwarze Faden. Und wenn der sowieso die ganze Zeit eingehäkelt und gewebt wird, warum dann mit dem nicht auch humorvoll umgehen, wenn er doch sowieso da ist? Was will man denn machen?
Wenn man es kann. War das Buch von Benjamin Mark für dich auch so ein erster Anstoß, dich überhaupt mit der Krankheit zu beschäftigen oder zu sagen, hab ich's auch?
Ja, absolut. Also das kam ja wirklich, ich glaube nicht an Zufälle, und bei mir war es wirklich so, dass ich schon wusste, mir geht's nicht gut, aber ich wusste noch nicht, was es ist, was das bedeutet. Und dann hat die Redaktion von Aspekte mir dieses Buch, das war gerade Anfang des Lockdowns, der erste Lockdown war Anfang der Pandemie. Und da bekam ich dieses Buch, weil wir darüber berichten wollten, wie gehen denn psychisch Erkrankte mit der Pandemiesituation um und mit diesem auf sich selbst zurückgeworfen sein. So bekam ich dieses Buch und ich habe das gelesen und wirklich bei jeder Seite gedacht, Das gibt's doch nicht. Das genau wie bei mir. Ich fühle mich genau gleich. Und dann musste ich ihn da aber auch noch todernst als Aspekte-Moderatorin interviewen. Mit todernst meine ich jetzt also hochprofessionell, ohne raushängen zu lassen, ja, dass ich da sehr mitschwinge. Ne? Und das fiel mir wahnsinnig schwer. Und das war tatsächlich wie ein Augenöffner, kann man sagen. Mhm.
Aber das heißt, deine Redaktion hat dir das Buch gegeben zur Vorbereitung auf das Gespräch?
Auf dieses Interview, genau.
Nicht mit dem Hinweis, das könnte dich auch betreffen?
Nein, überhaupt nicht. Nein, im beruflichen Kontext hätte ich niemals gezeigt, dass ich mich in irgendeiner Form angeschlagen fühle. Damals. Hätte ich nie gemacht.
Weil man einfach so eine Schwäche nicht zugeben will.
Ja, weil ich es als Schwäche interpretiert habe. Ich meine, das ist ja auch so schlimm. Heutzutage definiere ich das ja völlig anders. Aber damals dachte ich wirklich einfach nur, ich habe gerade einen Knall. Mir war es peinlich, mir war es unangenehm und ich wollte funktionieren.
Was waren denn die Symptome bei dir?
Ja, die Symptome bei mir waren, also mein Vater war kurz vorher gestorben und ich war Unfallzeugin von einem schlimmen Unfall im Jahr 2018. Und ich habe das immer alles so weggedrängt. Im Nachhinein weiß ich, dass meine Symptome waren, dass ich eben nicht traurig sein konnte. Oder also ich kann es mir so erklären, ich glaube, mein Traurigsein war so hochgeschraubt, so extrem, dass ich dann gar nichts mehr konnte, also nicht mehr weinen konnte. Und das bin ich eigentlich nicht. Also ich bin eigentlich jemand, der bei jedem Film auf Knopfdruck weint und ich kann hervorragend ganz viel weinen und bin extremst empathisch und schwinge mit allen Menschen mit. Und da konnte ich noch nicht mal mit mir selber mitschwingen. Also mein Vater war tot, ich bin ein totales Papakind und habe keine Tränen rausbekommen. Das hat mich schon irritiert. Das waren so Anzeichen. Und ich meine, Benjamin Marks Buch heißt, wenn ich das jetzt, ich hoffe, ich zitiere es jetzt richtig, ne, wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Das war mein Paradespruch, weil komischerweise der Job lief ja. Ich konnte hervorragend funktionieren im Außen. Ja. Nur innen drin habe ich mich unglaublich leer und dumpf gefühlt.
Aber so ein Job kann ja dann auch eine Stabilisierung sein. Man ist ja auch direkt dankbar, ja, wenn zum Beispiel ein Elternteil stirbt. Man baut sich ja dann auch so Krücken, dass man, je nachdem, wenn der krank war, sagt, na, für ihn war es eine Erlösung. So, man meint aber im Endeffekt wahrscheinlich auch für einen selber war es eine Erlösung.
Total.
Weil man nicht mehr länger mit so einer Situation, in der man wenig Hilfe leisten kann, konfrontiert ist. Ja,
ja, absolut richtig. Also bei meinem Vater war es wirklich ein Siechtum und es war schwer mitzuerleben. Und natürlich hat mir da diese Struktur mit dem Job total geholfen. Und ich weiß auch noch, als er verstorben ist, das war nun just an einem Sendefreitag, ganz früh morgens, rief das Pflegeheim an und sagte eben, er ist verstorben. Und das war in Braunschweig, das Pflegeheim. Und ich habe dann meinen Mann geweckt und habe gesagt, wir müssen jetzt nach Braunschweig fahren. Mein Vater ist jetzt gestorben. Dann habe ich den Chef angerufen und habe gesagt, aber Braunschweig liegt ja auf dem Weg Richtung Berlin. Also ich kann dann abends natürlich vorbeikommen. Ja. Ich bin ja auch schon vorbereitet auf die Sendung. Ja. Und zum Glück habe ich einen tollen Chef, der dann natürlich gesagt hat, nee du, das schafft der Jo schon alleine. Bleib du mal bei deinem Vater.
Ja.
Sonst wäre ich völlig umnachtet, glaube ich, hätte ich mich in den Zug gesetzt und wäre weitergefahren.
Ja, aber das ist ja, auch das kann ja hilfreich sein. Das ist ja so eine, zumindest in der älteren Schauspielergeneration, ich durfte nicht zur Beerdigung meiner Mutter.
Ja.
Ich musste abends Charlie Tante spielen. Ja, ja, also dass man dann, also ich habe das festgestellt, so als meine Eltern gestorben sind, dass im Grunde jede Möglichkeit, wo man in so einen Alltag fliehen kann, dankbar angenommen wird.
Ja, ich hätte es bestimmt dankbar angenommen. Ich möchte mir aber nicht vorstellen, wie mir das dann noch bekommen wäre, weil irgendwann hat sich das dann leider sehr summiert, dieses, ach, ich nehme das dankbar an, dass ich mich mal eben ablenke davon, dass ich komplett leer bin und fülle es mit irgendwas, was aber dann doch nicht so hilfreich war. Also das muss ich schon klar sagen, das war im Nachhinein nicht so hilfreich.
Also das ist schon deine Erkenntnis daraus.
Das
ja?
ist mein Fazit, ja. Und also irgendwann sollte man, also ich spreche nicht gerne in dieser Person, weil also irgendwann hätte ich mich ernst nehmen sollen, würde jetzt aber mich so weit aus dem Fenster hängen, dass ich sogar sage, irgendwann sollte man sich auch mal ernst nehmen, wenn alle Zeichen auf Hallo, bitte mal hinschauen stehen.
Ja, wo war denn bei dir der Punkt, wo du festgestellt hast, das ist jetzt nicht mehr diese Trauer, die ja auch dauern kann über den Tod des Vaters, sondern das muss was anderes sein, das könnte irgendeine Form von psychischer Erkrankung sein.
Weil es eben so dumpf war, was ich nicht von mir kannte. Und zeitgleich hatte ich so ein bisschen, wenn wir jetzt so einen Radiopegler in einem Radiostudio uns vorstellen, also der stand bei mir die ganze Zeit ganz unten. Und wenn jemand auch nur Pieps gesagt hat, zum Beispiel von meiner Familie, also Banalitäten, dann konnte der auf Fingerschnippen wumm ganz hoch schießen. Und ich war die totale Kratzbürste. Und ich kann durchaus mal kratzbürstig sein, das kenne ich von mir, aber nicht so. Also diese ganz schräge Range zwischen total aufbrausend und völlig auf Nulllinie kannte ich nicht. Und das war für mich ein klares Indiz. Und dann habe ich tatsächlich auch wirklich körperliche Sachen noch dazu bekommen, nämlich ganz schlimmes Ohrenrauschen. Und das ist auch heute noch, also wenn ich merke, dass ich mich in irgendeiner Form überanstrenge. Und das muss noch überhaupt nicht heißen, dass ich da am Rande einer depressiven Episode lang schrappe. Aber Überanstrengung, die äußert sich bei mir durch Ohrensausen. Und da bin ich mittlerweile schon vorsichtiger geworden. Und damals bin ich da immer drüber weggegangen.
Ich weiß nicht, ob sich ein Hörsturz so ankündigt.
Vielleicht, aber ja. Das habe ich auch nie so, also es wurde nicht als Hörsturz diagnostiziert, sondern im Nachhinein dann als eine psychosomatische Reaktion dann auch, ne? eingeordnet.
Wie hat dann deine Familie drauf reagiert, auf solche Phasen?
Ja, zuerst nicht so verständnisvoll, muss ich sagen, weil die ja auch nicht wussten, was plötzlich los ist. Ne? Und das ist ja auch unangenehm, mit jemandem zusammen zu sein, der selber gar nicht weiß, was hier passiert. Und da ist eine große Hilflosigkeit da gewesen. Also ich muss schon sagen, so dieses, als ich mich dem dann gestellt habe und mich habe untersuchen lassen und dann stand da so eine Diagnose auf einem Zettel. Auch da gehe ich voll mit Benjamin Mark und vielen anderen aus meinem Buch, die sagen, hat mir total geholfen, weil ich es endlich einordnen konnte und auch wirklich in Notfallsituationen den Zettel hochhalten konnte. Hier, hallo, bitte behandelt mich jetzt halbwegs freundlich, weil ich kann gerade selber nichts dafür. Ohne jetzt zu sehr darauf zu pochen, man müsste jetzt immer wahnsinnig Verständnis haben. Und ich fühle mit jedem Angehörigen und auch mit allen Freunden und Freundinnen, die sich überfordert fühlen und die sich hilflos fühlen und sagt dann auch echt immer, oh bitte, dann bitte sucht euch auch Hilfe. Nur ladet es jetzt nicht zwingend bei der depressiv Erkrankten ab, weil die kann jetzt auch nicht so richtig was dran machen. Aber ich akzeptiere total, wie schwer das sein muss. Und davon abgesehen, wo es mir gut geht. Ich habe natürlich jetzt auch viele Menschen kennengelernt, die damit zu tun haben. Und wenn ich jetzt mit manchen Leuten in Kontakt stehe, denen es gerade wieder schlecht geht, bin ich genauso hilflos. Ich weiß auch nicht, da kann man auch nichts sagen. Das hilft nichts.
Man kann als Angehöriger nichts machen. Oder, ja. Wie waren denn deine Schritte? Weil wir haben hier immer wieder das Thema gehabt, dass es unglaublich schwierig ist, überhaupt therapeutische Hilfe zu kriegen und dann noch an eine richtige Therapeutin oder Therapeutin zu geraten, die auch zu einem passen und die vielleicht auch da drauf spezialisiert sind.
Ja, tragischerweise ahne ich, also gerade das mit dem zueinander passen ist, glaube ich, wirklich Glück oder Pech. Also so hart das ist, da glaube ich leider dran. Und bei mir war es so, dass ich, um das jetzt wieder zusammenzubekommen, ich hatte über Aspekte tatsächlich einen Arzt kennengelernt, einen Psychiater, der wegen einem ganz anderen Thema bei uns in der Sendung war. Und von dem hatte ich noch das Kärtchen. Und dann habe ich den kontaktet, weil das sozusagen der Einzige war, der mir irgendwie einfiel. Und der hatte mir noch in der Sendung gesagt, dass er jetzt Chefarzt wird in einer Klinik am Ammersee, also von mir aus gesehen am A.
Ja? Der Welt, ja.
Genau. Und dann habe ich den aber trotzdem angerufen. Und weil wir uns gut verstanden hatten, hat er mir zugehört. Und das war der erste Moment, wo ich tatsächlich plötzlich geweint habe, was mich dann auch wieder überrascht hat. Und dann hat der gesagt, naja gut, er kann jetzt keine Ferndiagnose stellen, aber mindestens extrem überlastet würde ich mich schon anhören. Und er würde ja in der Klinik auch Burnout therapieren. Das ist eine Klinik, die gerade, das muss ich dazu sagen, frisch eröffnet hatte. Das heißt, die Zeichen standen super, dass man da auch einen Platz bekommt, zumal ich nicht privat versichert bin.
Ach so?
Nein, bin ich nicht. Und dann hat er das durchgewunken und hat gesagt, ich könne kommen. Das war irgendwie im Januar des Jahres. Und dann war es aber so, dass er meinte, ich könnte ja dann jetzt bald kommen, weil wäre ja jetzt gerade erst eröffnet. Und ich habe gesagt, ja, das ist schön, super, danke. Aber jetzt kommt erstmal Berlinale. Ich muss erst noch mal ein bisschen arbeiten. Und dann hat er auch so pausiert am Telefon und gesagt, ja, aber du hast doch gerade gesagt, es geht dir jetzt schlecht. Ja, schon, aber geht jetzt nicht. Also in den Osterferien, da könnte ich. Vielleicht kann ich dann noch eine Woche mehr rausschlagen. Also ich hatte dann auch ganz klar, also ich kann 3 Wochen keine Woche mehr. Also ich muss danach wieder arbeiten. Und dann war er schon so ein bisschen suffisant am Telefon und meinte, ja, das sagen alle, wenn sie herkommen. Und das schauen wir dann mal. Und dann kam der erste Lockdown. Und dann ist diese Klinik in eine Corona-Klinik umfunktioniert worden vom Land Bayern. Und mein Platz war weg. Das war wirklich nicht amüsant. Dann hatte ich gar nichts. Und hing sehr durch. Und das muss ich wirklich sagen, eine super tolle Freundin von mir, die wohlbemerkt privat versichert ist, gesagt, sie war mal in einer Klinik gar nicht weit weg von Köln, Privatklinik, da könnte sie ja mal anrufen. Und ich habe sofort gesagt, bringt sowieso nichts, kann ich gar nicht bezahlen und geht ja nicht. Und die haben tollerweise mit meiner gesetzlichen Krankenversicherung, ich habe die tollste, kooperiert. Und deshalb musste ich in Häkchen nur wenig zuzahlen. Also das wäre trotzdem für manche Menschen noch immer noch viel zu viel. Ja. Und mir tut jeder leid, der da so kämpfen muss. Aber ich hatte einfach Schwein und hatte dann nochmal Schwein, weil tatsächlich jemand abgesprungen ist, weil er Corona bekommen hat. Und dann war der Platz für mich frei. Und so bin ich da reingerutscht. Also das meine ich mit Glück. Und dann haben die TherapeutInnen auch noch super gepasst. Also das muss ich wirklich sagen, das war für mich der Turbo-Booster, diese Zeit in der Klinik. Das war ganz, ganz toll.
Wolltest du denn da überhaupt noch mal raus, so wie du das wünschst? Das klingt ja wirklich also kurz vor Wellness.
Das ist übrigens auch super lustig. Ich hatte ja am Anfang wirklich ein Problem mit der Offenheit und wollte dann nicht drüber reden offen. Und habe dann einer Bekannten, deren Tochter sehr gute Freundin meiner Tochter ist, der habe ich dann gesagt, ich gehe jetzt in diese Klinik, damit die auch Bescheid weiß. Ne? Und dann meinte die, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Wellness. Und ich dachte mir, gut, es gibt da kein Schwimmbad und auch keine Massageeinheiten, aber gut, ich probiere es mal. Das war sehr lustig, das mal so am Rand. Was war die Frage? Ob ich da wieder raus wollte?
Ja.
Man hätte da auch stationär gehen können. Ich hatte mich bewusst für die Tagesklinik-Variante entschieden.
Ah ja.
Weil ich schon ahnte, dass stationär mich, da hatte ich Angst, das haut mich zu sehr raus und ich wollte im Alltag bleiben. Für mich war das auch perfekt. Also ich bin wirklich morgens hingefahren, abends zurückgefahren, hatte dann das volle Familienprogramm und konnte alles, was mir da so an die Hand gegeben wurde, direkt anwenden. Und also es ging gut. Ich wollte da auch wieder raus. Ich habe ja zweimal verlängert, war statt der 4 Wochen, die ich anvisiert hatte, war ich dann 9 Wochen da. Und das war super. Das war genau richtig.
Oh, war das auch mit Medikamenten?
Nee, ich habe mich gegen Medikamente entschieden. Ich hätte da eingestellt werden können.
Ja.
Aber ich hatte mich dagegen entschieden. Das liegt aber nur daran, weil ich eine total irrationale Angst davor habe, weil mein Bruder medikamentenabhängig war und faktisch auch daran verstorben ist. Und das hatte nichts mit Antidepressiva zu tun. Ja. Und ich möchte wirklich hier auch ganz klar aussprechen, also zum Beispiel in meinem Buch Ronja von Rönne oder auch Thorsten Sträter, die schwören darauf, mindestens eine Zeit lang sind die damit hervorragend klargekommen. Und ich beglückwünsche jeden, der das für sich findet und sich damit gut fühlt. Ich hatte einfach, bei mir ging das nicht. Und ich habe es dann anders durch Psychotherapie eben hinbekommen. Und
aber dann beschreib doch bitte mal, wie sieht denn so ein Tag in der Klinik aus? Also da gibt es ja auch wahrscheinlich Abstufungen, die erste Woche, bis man sich dran gewöhnt hat und bis die ein bisschen kennengelernt haben, oder?
Ja, da muss ich sagen, also ich hatte ja auch Kurt Krömer für mein Buch angefragt, weil Kurt Krömer war für mich natürlich eine Lichtgestalt mit seinem Buch und so. Der hat sich auch nie zurückgemeldet. Also es war einer von sehr wenigen, wo es gar keinen Pieps gab. Was ich aber total verstehe, weil irgendwann hat man auch keine Lust mehr darüber zu reden. Das verstehe ich jetzt, sagen wir es mal so. Und damals war es so, dass der ja auch schon darüber geschrieben hat, aber dann viel später, also das konnte ich noch nicht lesen, als ich in die Klinik gegangen bin. Was ich sagen will, ist, mir ging es sehr ähnlich. Ich kam da an und dann bekam man so einen Plan, hier bitte, das ist Ihr Therapieplan. Und da stand echt wenig drauf, fand ich. Und ich dachte, genau wie er es beschreibt, so, ja, wie jetzt? Also ich soll ja jetzt hier therapiert werden. Warum habe ich hier 3 Stunden Leerlauf? Das ist ja totaler Mist.
Ja.
Hallo, das soll jetzt nicht mal in 4 Wochen klappen. Und in Wirklichkeit sind auch die Therapiepausen, die da eingelegt werden, wahnsinnig wichtig, weil da alles sackt und weil da wirklich was in Bewegung kommt. Und weil man dann auch Zeit hat, hinzugucken und das alles zu verarbeiten, was man so in den Therapien gehört hat und auch selber plötzlich erzählt hat. Und bei mir war das so, ich hatte da eben sehr viel Gesprächstherapie. Was ich ganz toll fand, was ich am Anfang nicht gedacht hätte, war auch, dass mir die Gruppentherapie total gut getan hat. Dieses Man öffnet sich in einer Gruppe war mir am Anfang unfassbar peinlich. Ich habe auch immer gedacht, wie peinlich ist denn das? Ich bin hier die Fernsehtroller mit dem vermeintlich super perfekten Leben, alles toll. Und dann komme ich hier hin und hier gibt es Leute, denen geht es wirklich schlecht. Die haben ganz schlimme Dinge erlebt und wie peinlich ist das denn? Und ich wurde eines Besseren belehrt, weil man kann das nicht relativieren. Jede Depression ist ernstzunehmend. Und das war ein sehr gutes Gefühl. Mir haben auch interessanterweise genau die Therapien total gut getan, wo ich mich richtig gegen gewehrt habe. Zum Beispiel Kunsttherapie. Also ich hatte zwar Kunst im Abi, aber ich hatte nie die hohe Meinung von meinen künstlerischen Fähigkeiten. Und habe dann auch gemerkt, darum ging es ja gar nicht. Ne? Aber am Anfang habe ich echt gedacht, oh nein, wie peinlich, jetzt muss ich da was malen. Und ich mag malen gar nicht. Aber ich habe da zum Beispiel so viel geweint auch und da rauslassen können an Gefühl, wie bei diesem, also ich habe angefangen zu malen, habe das Blatt voll geheult.
Und sag doch mal, dieses Malen, wurde da eine Aufgabe vorgegeben oder freies Assoziieren?
Ja, also ich kann mich zum Beispiel an eine Sache erinnern, da war so ein Park, tatsächlich auch, wie gesagt, Privatklinik, war schon sehr schön da. Da war so ein Park und da sollten wir rumlaufen und Blätter sammeln und dann mit den Blättern irgendwie unsere, da sollten wir Familie dann irgendwie so thematisieren.
Ja.
Und das war, also ich weiß nicht, das war wirklich wie Stöpsel ziehen. Und dann habe ich zum Beispiel da gemerkt, also jetzt werde ich hier sehr intim, aber ist auch wurscht jetzt hier in diesem Kontext, jetzt kann man mal raushauen. Ich habe meinen Bruder vergessen. Also ich hatte vergessen, ein Blatt für meinen Bruder zu sammeln. Und das ist mir so bewusst geworden in dem Moment. Und da kam halt auch ganz viel noch raus, was ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Das tat echt gut.
Das ist doch erstaunlich.
So ein Beispiel.
Ja. Und wie groß war so eine Gruppe?
Also die Gruppentherapie, das war gar nicht so groß. Wir waren 6, glaube ich. Und dann eben ein Therapeut, der das so moderiert hat.
Ja.
Das war auch schön, dass ich da mal nicht moderieren musste.
Ja, oder musstest du ja bremsen am Anfang, dass ich sage, hallo, herzlich willkommen. Achso, ich bin ja Teilnehmer.
Also manchmal habe ich durchaus übernommen, aber dann wurde ich gebremst. Das war total schön auch. Also ich habe da auch gelernt, also du ja auch, ne? Wir sind ja so Laberbacken. Ne?
Natürlich, ja? Wir leben davon, muss man fairerweise sagen. Ja.
Davon. Und es ist natürlich auch viel... Ja, ich möchte es mal so sagen, hat was Showiges ja auch, ne, wenn man dann so, ha, und jetzt nochmal, jetzt verlachen wir das nochmal, jetzt machen wir nochmal einen Witz, weil ja. So schlimm war es ja gar nicht. Und dann sagt irgendwann der Therapeut, Frau Salier, Sie müssen jetzt hier gar nicht so, ne, alles gut, Sie müssen uns nicht unterhalten, lehnen Sie sich mal zurück. Und dann lehnst du dich zurück und dann fällt dir erstmal auf, ja stimmt, ich muss gar keine Witze über meine Krankheit machen, ich kann die auch einfach mal so stehen lassen, dass die da ist. Das hat auch sehr gut getan.
Aber man merkt sich's natürlich im Hinterkopf, weil man weiß, es ist zu gut und auch zu exklusiv als Erfahrung, um nicht irgendwann, wenn man es hinter sich gelassen hat. Also das ist ja dieser Standardspruch, Humor ist Tragödie plus Zeit.
Ja, das ist aber ein toller Spruch. Ja, ist das der Standardspruch? Den kann ich noch.
Nein, das ist. Ich habe ihn vom seligen Feuerstein gehört, der ihn von Woody Allen kannte.
Oh,
ja. Das ist, ich finde, es ist richtig, fairerweise muss ich sagen, es geht nicht für jeden. Und es geht, glaube ich, auch nicht mit jeder Tragödie.
Es geht nicht mit jeder Tragödie und Zeit halt natürlich auch nicht alle Wunden.
Nein,
ne? Also ich sag auch, das ist schon so eine Kerbe im Lebenslauf. Und der eine geht damit so um und die andere geht damit so um. Ich war ja total verblüfft. Ich habe auch Gesine Schwan interviewt. Und da war es wirklich so, die hatte eine Episode in ihrem Leben, ist aber auch, muss ich leider sagen, die einzige Buch, die sagt, ich hatte eine und es kam nie wieder.
Ja.
Und ich finde das ganz toll und bewundernswert. Und aber auch die sagt, es ist für immer eine Mahnung für mich. Also auch sie geht vorsichtig mit sich selbst um und hat daraus was mitgenommen, sie begreift es als eine Mahnung.
Also das ist für dich schon auch so, dass du sagst, die Episoden, die können wiederkommen.
Ja,
ja.
Weiß ich auch, habe ich auch schon erfahren. Also das weiß ich.
Ja.
Ja.
Und was ist da zum Beispiel so ein Warnzeichen?
Ja, also bei mir ist es tatsächlich körperlich, dieses Ohrenrauschen nehme ich sehr ernst. Da bin ich direkt so, was soll das jetzt, was bedeutet das? Und ein Warnzeichen ist natürlich, wenn es wieder so dumpf wird. Aber ich muss sagen, also seit der Klinik hatte ich noch einmal so eine Phase, wo ich dachte, was ist das jetzt bitte? Die war viel kürzer und die ging nicht mehr so tief. Und das ist so die Hoffnung, die ich habe und die ich da auch rausziehe und auch aus den vielen Gesprächen, die ich geführt habe, dass es fast übereinstimmt, dass Leute sagen, es ging nicht mehr so tief runter.
Mhm.
Das ist auch so meine Hoffnung.
Weil du Techniken entwickelt hast?
Weil ich Techniken entwickelt habe. Weil ich auch weiß jetzt, wo ich mir Hilfe suchen kann. Weil ich auch weiß, dass ich mich nicht schämen muss. Weil ich weiß, dass ich mich öffnen kann. Dass ich auch mit anderen Menschen darüber reden kann. Mir hilft das sehr. Ich weiß nicht, das gilt auch nicht für jeden. Das war sowieso ja beste Info in Häkchen. Also weil beste. Aber eine sehr interessante Info, dass es gibt nicht die Depression. Also die ist immer unterschiedlich und man kann sie nicht vergleichen. Und es ist ein riesen... Also eine riesen Range an Möglichkeiten, die da sind. Aber dementsprechend ist auch die Range an Therapiemöglichkeiten riesig. Und ich würde alles ausprobieren, was ich kriegen kann, weil es viele Strohhalme gibt. Und die sind dann auch mehr als Strohhalme. Und ja, ich habe auch für mich Techniken erlernt, die mir persönlich helfen.
Und nochmal der Punkt, den hat noch niemand angesprochen. Kostenfaktor war mir auch nicht so klar.
Oh ja.
Das heißt, die Kasse zahlt, was weiß ich, 8 Sitzungen oder was und dann hat sich's?
Nee, also oder? Die Kasse zahlt ja schon mehr. Also ich hatte danach habe ich dann bei einer gesetzlich zugelassenen, also meinem Kassensitz, habe ich dann 2 Jahre schon noch ambulante Therapie gemacht und auch bezahlt bekommen. Also das bezahlt eine Kasse, nur danach ist dann halt erstmal Schluss, da muss man wieder pausieren. Wenn man auch keinen Bedarf hat, aktuell sehe ich jetzt bei mir auch keinen Bedarf zum Glück, dann tut das ja auch nicht groß weh. Aber es ist natürlich schlecht, wenn man nach 2 Jahren merkt, irgendwie hat es immer noch nicht so gerissen. Das ist dann nicht so schön. Und dann selber in die Tasche greifen, das können eben die wenigsten. Ist einmal so. Oder eben auch dieses, ich habe zig Leute kennengelernt in all der Zeit, die sehr gerne einen Klinikplatz gehabt hätten, aber keinen bekommen haben, weil wirklich die Situation desolat ist in Deutschland. Und auch überhaupt, auch ambulante, es gibt zu wenig Kassenplätze, ja, gibt's einfach. Und da muss dringend was geschehen, denn die Leute, die warten zum Teil ein halbes Jahr und mit einer Depression ein halbes Jahr auf Hilfe zu warten, das ist wirklich, also das ist lebensgefährlich.
Ja, ja. Und das ist leider was, was wir in jedem Podcast immer wieder sagen. Ich wusste das auch nicht, aber das ist, und ich, nach dem, was ich höre, ist ein halbes Jahr die Untergrenze. Ja, ja. Es gibt Leute, die warten noch länger. Du bist ja dann in die Corona-Zeit auch noch gekommen mit der Depression, ja?
Genau.
Hast du da eine Erfahrung gemacht, dass das vielleicht noch verstärkt hätte oder dass es zu so einer zusätzlichen Vereinsamung geführt hat?
Bei mir jetzt tatsächlich nicht, was aber auch daran lag, da ich ja sowieso eingebunden bin in eine Familie. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie das ohne gewesen wäre. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das bei vielen zu Verschlimmerungen geführt hat, zumal Depressionen auch oft mit Ängsten einhergehen und da natürlich große Angst vor diesem unbekannten Virus und allem, was das mit sich bringt. Auch Jobverlust, viele konnten ja nicht arbeiten, also stelle ich mir furchtbar vor. Das war alles bei mir nicht gegeben. Ich war sowieso erstmal raus wegen der Klinikzeit. Ich hatte sogar eher das Gefühl, haben ja auch viele gesagt, interessanterweise waren dann alle so auf sich selbst zurückgeworfen und auch Menschen, von denen man nie gedacht hätte, dass sie mal Ängste entwickeln könnten, hatten plötzlich Ängste. Also es war eigentlich eher so, eigentlich ging es gerade allen schlecht. Also ich fiel da gar nicht weiter auf. Das war eher so den Effekt, den ich gespürt habe. Aber ich kann mir natürlich sehr gut vorstellen, wie furchtbar das. Also gerade für psychisch Erkrankte war das die riesen Herausforderung. Ja.
Was ich auch nicht wusste, was ich sehr interessant fand, du hast eine Ausbildung gemacht als Trauerbegleiterin.
Ja.
In welcher Phase war das?
Ja, das ist interessant. Also ich hatte mich dafür angemeldet bei der Traube hier in Köln. Ganz toller Verein, der sich eben um trauernde Kinder kümmert. Da hatte ich mich angemeldet im Jahr 2018. Ich glaube, im Januar habe ich mich dafür angemeldet. Im Oktober sollte das losgehen. Und in der Zwischenzeit ist dann dieser furchtbare Unfall bei uns auf der Straße passiert, wo ein Kind von einem LKW überfahren wurde und gestorben ist und ich dabei war. Und das war skurril, weil dann im Oktober ich darüber aber null geredet habe bei dieser Trauerbegleiterausbildung. Und ich kann für mich nur sagen, bei dieser Ausbildung habe ich gelernt, dass man bei Trauer unbedingt bei sich bleiben sollte und sich wirklich fürsorglich um sich selbst kümmern sollte und sich das schenken sollte, dass Trauer so lang dauern darf, wie sie dauert. Und ich war die schlechteste Begleiterin für mich persönlich, weil ich mir das null gegönnt habe, also gar nicht. Ich habe zum Beispiel in der Woche, wo der Unfall passiert ist, sofort weitergearbeitet. Und einerseits, hast du recht, hat das natürlich geholfen in irgendeiner Form. Wäre ja auch schlimm, also man will ja dann auch nicht alles stehen und liegen lassen. Aber ich habe da null hingeguckt. Und das zum Beispiel ist mir, es war mit einer der Auslöser für die depressive Episode bei mir, ganz klar.
Tatsächlich, ja.
Ja, das war eine posttraumatische Belastungsstörung, die ich mit mir rumgeschleppt habe und die körperlich mir echt zu schaffen gemacht hat. Weil bei jedem LKW, der um die Ecke gebogen ist, habe ich...
Klar.
Wie erstarrt und wusste gar nicht, oh, jetzt passiert gleich wieder was ganz Furchtbares. Und das habe ich zum Beispiel auch da, muss ich echt sagen, auch Hoffnung für alle, die an sowas leiden, in der Klinik, das ist komplett weg. Also ich habe überhaupt keine Probleme mehr diesbezüglich und habe ich so dankbar für, weil das war so ätzend, immer zu erstarren, wenn es piept. Ja, und ein LKW rückwärts fährt, ging gar nicht. Das ist komplett weg. Ich weiß nicht, wie die das hingekriegt haben, aber es ist einfach weg.
Als Begleiterscheinung der Depressionstherapie ist dieser Stock oder diese posttraumatische Belastungsstörung mit dem Unfall verschwunden, ja?
So? Ja, genau. Also es wurde damit therapiert, ne?
Ja.
Also das war
mit, ohne dass man es konkret angesprochen hat? Oder so.
Doch, da wurde es natürlich schon, ja. Dann, da wurde es ordentlich angesprochen, das schon. Also es war jetzt keine Zauberei, da wurde schon drüber gesprochen. Und da habe ich tatsächlich, also... Ich kann das für mich nur so formulieren, in der Klinik, in diesen 9 Wochen habe ich die Möglichkeit bekommen, wirklich mal alles zuzulassen, was ich fühle, ohne das zu bewerten und mich dafür peinlich zu fühlen oder wie auch immer, sondern ich konnte da wirklich mal alles fühlen, was ich gefühlt habe. Und dann habe ich auch wieder gefühlt und das war ein Segen. Das war vorher alles verbuddelt, vergraben, wie auch immer und plötzlich war es wieder da und dann hat mich das echt umgeworfen. Aber dafür waren ja dann nun mal die TherapeutInnen da, die einen dann da auch wieder aufgefangen haben. Und das haben die wirklich toll hingekriegt.
Das sage ich mal bis hierher sehr, sehr, sehr großen Dank. Das war wahnsinnig interessant, Kathi.
Okay.
Wahnsinnig lebendig, wahnsinnig unterhaltsam. Und
danke.
Also ganz bestimmt, ich weiß, das ist jetzt der 12. oder 14. oder 15. Podcast, den wir machen. Unglaublich viele neue Aspekte.
Und darf ich kurz was sagen?
Bitte.
Ich bin ja die Frau für die Aspekte, du
natürlich.
Weißt. Nein, was ich wirklich noch einmal sagen möchte, ist, wir Menschen, wir haben ja den Hang, uns immer zu vergleichen.
Ja.
Übrigens, in unserem Medienbusiness ist ja, wie ich finde, auch ganz schlimm. Also ich zum Beispiel vergleiche mich auch oft und denke, oh, der eine macht das Cooles und die andere, wow, dann hat sie das gemacht und so weiter. Und dieser Vergleich, der führt ja immer ins Leid, das tut ja immer weh und ist nicht...
Ich widerspreche dir ungern. Jetzt kann ich als Sport Spontantherapeut sagen, ich kenne das mit dem Vergleichen, ja. Ich komme immer zum Ergebnis, ich bin besser.
Das freut mich so sehr für dich, Harald.
Ich weiß nicht, ob das auch therapiebedürftig ist.
Das lass ich mal so stehen. Nein, damit geht's dir ja gut, das freut mich. Nein, aber also wie gesagt, wir vergleichen uns immer. Und was mir aber aufgefallen ist im Rahmen der Depression, deshalb, das war der Grund, warum ich so gerne diese Geschichten sammeln wollte. Mehr wollte ich nicht machen mit diesem Buch. Einfach die mal sammeln, weil mir hat's total gut getan. Wenigstens da war Vergleich mal gut. Und zwar nicht, um auf- oder abzuwerten, sondern um zu sehen, ey, da sind noch Leute, die haben auch so ein Problem und die gehen damit so und so um. Und vielleicht ist das auch was für mich. Ich probiere es aus. Okay, das war's nicht. Dann probiere ich das. Also für mich war das so wertvoll.
Ja.
Und danke also nochmal auch für solche Möglichkeiten, so ein Podcast oder all die Artikel, die es jetzt mittlerweile gibt, all die Bücher. Der Sträter hat gesagt, wir brauchen eine ganze Bibliothek bis an die Decke voll mit Büchern über Depressionen, weil es so viele unterschiedliche Formen gibt. Und das würde ich voll unterschreiben.
Ja, und ich kann mich dem Dank nur anschließen. Alle die Kolleginnen und Kollegen, die du erwähnt hast, die waren zum großen Teil auch hier. Mhm. Und alle offen. Ich glaube, wer nicht offen sein möchte oder sagen wir mal bis zu einer gewissen Grenze, der kommt auch nicht zu so einem Podcast oder der gibt auch nicht ein Interview für ein Buch. Ja.
Aber es ist ja auch wichtig zu sagen, es ist total legitim.
Natürlich.
Jeder Jeck ist anders und jeder so, wie es ihm gut tut oder ihr.
Also nochmal vielen Dank bis hierhin. Du bist natürlich herzlich eingeladen. Jetzt schalten wir unseren Experten mit dazu. Ja, Professor Hegerl, ich darf Ihnen nochmal kurz Professor Hegerl vorstellen. Ist der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention, verfügt über langjährige Erfahrung in der Behandlung psychisch erkrankter Menschen und hat eine Professur an der Klinik für Psychiatrie der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Inne grüß Gott, Herr Professor Hegerl. Und lehne ich mich zu weit aus dem imaginären Fenster, wenn ich sage, wir haben heute eine Sternstunde erlebt in unserem Podcast. Ich rede nicht von mir, wie könnte ich, sondern von unserem Gast Kathi Salier.
Ja, sehr, sehr beeindruckend. Vielen Dank, Frau Salier, wenn Sie noch da sind.
Ach Mensch, danke an Sie.
Wunderbar, sehr lebhaft und ich glaube, Sie machen auch vielen Menschen Mut mit dem, was Sie hier erzählt haben.
Ich hoffe das.
Ja, bin ich mir absolut sicher. Herr Hegerl, Depression und Trauer war ja ein großes Thema im Gespräch mit Kathi Salier. Wie kann man das abgrenzen? Gibt es da Zusammenhänge? Was ist der Unterschied?
Frau Salier hat ja von dem Gefühl des Dumpfen gesprochen und dass ihr aufgefallen ist, dass sie gar nicht so richtig trauern konnte. Und das ist auch tatsächlich so. Depression ist in gewisser Hinsicht fast das Gegenteil von Trauer. Trauer ist ja, wenn sie nicht ganz, ganz tief ist, ist ja in der Regel ein sehr gefühlvoller Zustand mit sehr vielen schmerzvollen Gefühlen. Und in der Depression kann man Gefühle nicht mehr wahrnehmen. Da ist der Fachausdruck Gefühl der Gefühllosigkeit. Die Menschen sagen, ich fühle mich wie versteinert, wie innerlich eingefroren. Man kann keine Nähe, keine Wärme empfinden. Ich fand das sehr, sehr eindrücklich geschildert, dass Frau Salier das auch aufgefallen ist, ne, wie sie hier auf diese Trauersituation mit eher einem dumpfen Gefühl reagiert. Und das spricht schon sehr dafür, dass das eben eine eigenständige Erkrankung Depression war, die vielleicht getriggert wurde durch dieses negative Ereignis. Aber das ist typisch für Depression, dieses Gefühl, hinter so einer Milchglasscheibe zu stecken. Die Dinge erreichen einen nicht und die Gefühle springen nicht an.
Wir haben ja für jeden Podcast so ein bisschen so einen Schwerpunkt und der Schwerpunkt heute ist über Depression reden. Kathi Salier hat in ihrem Buch ja Interviews geführt, auch um Aufmerksamkeit für das Thema herzustellen. Herr Hegerl, Sie haben ja aus den jährlichen Umfragen, die Sie machen, ein gutes Bild. Wie ist denn da der Stand aktuell bei uns in Deutschland? Wie ist die öffentliche Wahrnehmung der Erkrankung Depression?
Ja, wir machen ja dieses Deutschlandbarometer, ich glaube seit 2017 jedes Jahr. Und man sieht ein bisschen Veränderungen. Also es gibt immer mehr Menschen, die wissen, dass Depression eine richtige Erkrankung ist, die auch was mit der Hirnfunktion zu tun hat. Denn der erste Gedanke, und das sind über 90% der Menschen, der ist, dass Depression eine Folge von Schicksalsschlägen, von Überforderungen, Partnerschaftskonflikten ist, von Verlusterlebnissen. Das wird als Hauptgrund wahrgenommen. Dass aber Depression sehr viel mit Veranlagung auch zu tun hat und wenn man die Veranlagung hat, dass man dann auch reinrutscht, selbst wenn es einem von außen betrachtet gut geht. Und umgekehrt, wenn man die Veranlagung nicht hat, die Menschen die allerschlimmsten Bitternisse erleben, aber nie eine richtige Depression kriegen, das ist den Menschen nicht ganz so bewusst. Aber hier ist auch ein Lernprozess in Gange, dass die Menschen doch erkennen, es ist eine richtige Erkrankung, die Depression. Da bessert sich schon einiges, das ist gar keine Frage. Und auch das sieht man auch daran, dass die Zahl der Diagnosen ja nach oben geht, nicht weil wir mehr Erkrankte haben, sondern weil mehr Menschen sich trauen, sich Hilfe zu holen und auch Depressionen nicht mehr so oft versteckt werden von den Ärzten, sondern Depressionen auch Depressionen genannt werden.
Ja, das ist ja auch ein immer wiederkehrender Punkt, der offene Umgang mit der Erkrankung. Was können Sie den Betroffenen raten, wenn die erste Verdachtsmomente bei sich erkennen?
Ja, Herr Schmidt, vielleicht nochmal, wie offen soll ich umgehen? Vielleicht dazu noch ein paar Sätze, weil das hat Frau Solier ja auch gesagt. Das muss man sich in jedem Einzelfall überlegen. Wir haben da auch eine Befragung gemacht. Wie waren denn die Erfahrungen? Haben wir Patienten gefragt, Menschen, die sagten, sie haben eine Depression. Und da haben die meisten gesagt, so 60-65% waren es, glaube ich, dass sie das insgesamt eher als positiv erlebt haben, dass sie gemerkt haben, andere haben ähnliche Probleme oder in der Verwandtschaft andere auch Menschen mit Depressionserkrankungen. Aber es gibt auch 30-40%, die sagen, die Reaktionen waren jetzt nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Da war doch sehr viel Missverständnis. Ich wurde hinterher vielleicht mit Samthandschuhen nur mehr angefasst und die Menschen waren verunsichert im Umgang mit mir. Also das gibt es auch. Und deswegen muss man sich immer im Berufsumfeld gut überlegen. Was allerdings klar ist, Menschen, die einem wichtig und nahe sind, da sollte man nicht eine Fassade hochhalten, sondern da sollte man offen damit umgehen, aber das muss man nicht in jedem Fall immer im Berufsumfeld. Das hängt sehr vom Vertrauensverhältnis ab, das hier besteht. Depression ist ja wie jede andere Erkrankung, ist zunächst mal Privatsache.
Das schließt ja auch ein bisschen das mit ein, was wir in einem früheren Podcast besprochen haben. Wie soll ich mich verhalten, wenn ich das Gefühl habe, eine Arbeitskollegin oder ein Arbeitskollege ist an Depression erkrankt? Soll ich den darauf ansprechen oder wie verhalte ich mich da?
Gut, wenn die Diagnose gestellt ist, dann ist kein Grund, ihn darauf anzusprechen. Dann kann man hoffen, dass er in guter Behandlung ist. Aber wenn man das Gefühl hat, jemand verändert sich, er sitzt verzweifelt an seinem Schreibtisch, bringt die Leistung vielleicht auch nicht oder weint, und dann sollte man ihn ansprechen. Denn vielleicht ist es ein Mensch, der einfach Hilfe braucht und vielleicht auch in einer schweren, auch gefährlichen Krise ist. Und insbesondere Personalverantwortliche sollten dann ein Gespräch führen, um rauszukriegen, ist das vielleicht was Privates, was mich jetzt nicht groß was angeht, oder habe ich das Bauchgefühl, da scheint doch möglicherweise auch was Krankhaftes vorzuliegen, wo professionelle Hilfe nötig ist. Dieses Gespräch muss man führen und im ersten Teil eigentlich nur immer diese Frage versuchen zu klären, ist das eine nachvollziehbare Reaktion oder muss ich am Arbeitsumfeld irgendwas ändern? Ist das eine Krise, wie wir sie alle mal erleben? Oder habe ich das Gefühl, es geht drüber hinaus und hier muss professionelle Hilfe organisiert werden? Und erst wenn man da das geklärt hat, dann kann man im zweiten Teil des Gespräches mit Hilfestellung, mit Mut machen und mit Ratschlägen kommen. Also solche Gespräche zu führen, das ist oft gar nicht einfach. Und das ist aber etwas, was für Unternehmen zum Beispiel sehr helfen kann, dass Menschen rascher in professionelle Hilfe kommen und damit auch viel Leid, aber auch Kosten durch Präsentismus und Absentismus vermieden werden.
Das ist eine Frage, die Anja uns geschrieben hat. Zuhörerin Anja, interessieren einen die Menschen um einen herum nicht, wenn man Depression hat?
Ja, das ist eigentlich sehr gut beobachtet, vermutlich auch, möglicherweise auch aus eigenem Erleben. Da lernen dann die Eltern, dass sie plötzlich keine Gefühle mehr wahrnehmen können, keine Liebe gegenüber dem eigenen Nachwuchs oder auch zueinander. Dieses Gefühl, innerlich wie abgestorben zu sein, ist eben ein Kennzeichen. Das ist wieder dieses Gefühl der Gefühllosigkeit. Man kann da keine Nähe empfinden in einer schweren Depression. Und manche können in schweren Depressionen auch gar nicht mehr weinen, sondern fühlen sich innerlich wie abgestorben.
Das ist nochmal ein Punkt, den Kathi Salier erwähnt hat. Achtsamkeit, also im Hier und Jetzt, und Musik.
Oh ja. Ja, das habe ich ja gar nicht wirklich erwähnt, ne? Außer im Buch.
Im Buch,
Hat mir total geholfen.
Herr Hegerl, gibt es da Entspannungsverfahren? Gibt es spezielle Musiktherapien?
Also in Kliniken wird oft auch Musiktherapie angeboten als ein Weg, um Zugang zu seinen Gefühlen zu kriegen, um sich auszudrücken. Auch Kunsttherapie wird häufig angeboten. Hier ist auch ein Wirkfaktor, dass man tatsächlich im Hier und Jetzt ist, irgendwas ganz konkret im Hier und Jetzt macht und nicht bei seinen Schuldgefühlen oder bei seinen Zukunftsängsten, die ja die Depression immer begleiten. Das sind schon unterstützende Bausteine. Allerdings nicht ausreichend für die Behandlung einer schweren Depression. Andere unterstützende Dinge sind Sport machen. Regelmäßiger Sport berichten viele, dass das ihnen hilft, stabiler zu werden und nicht wieder reinzurutschen in die Depression. Auch Entspannungsverfahren, ein Verfahren, das man zum Beispiel auch über YouTube problemlos selber lernen kann, ist gar nicht so kompliziert, ist die progressive Muskelentspannung. Muss man nur bei YouTube eingeben, dann findet man da Anleitungen. Das sind Dinge, die man vor allem dann sich einüben und lernen sollte, wenn es einem etwas besser geht. Denn bei all den guten Ratschlägen in der schweren Depression muss man einfach akzeptieren als Erkrankter und auch als Angehöriger, dass man gewisse Dinge einfach nicht schafft. Man schafft es einfach nicht, aufzustehen und einen Spaziergang zu machen bei schweren Depressionen. Und das muss der Erkrankte wissen, dass er das sich nicht wieder zum Selbstbewusst macht und auch die Angehörigen, dass da manchmal vieles, was von außen betrachtet eigentlich ganz einfach erscheint, ein gigantischer Berg ist.
Ich fand ein sensationelles Beispiel für Achtsamkeit hat Kathi Salier gerade geliefert, weil ich sage, sie hat uns ja erwähnt mit der Musiktherapie und sagt, wieso habe ich doch gar nicht erwähnt, was natürlich völlig richtig ist, aber man hat es mir hier aufgeschrieben, dass das als Thema in dem Buch vorkommt. Ja. Aber das ist, ich finde das wirklich ein Vorteil. Ehrlich gesagt sind das auch für mich so persönliche Highlights, ja, wenn man so mal so auf die Locke, ja, du hast ja auch erwähnt, dann habe ich doch gar nicht.
Ja,
aber das heißt ja, dass jemand zuhört.
Ja, ich höre hier wirklich sehr gut
und,
zu.
Und man erlebt, das wirst du auch bestätigen, viele, ich erlebe es auch oft, bei, wenn man selber interviewt wird und so, es werden einfach Fragen abgearbeitet und man geht gar nicht auf das ein, das Gegenüber sagt, was viel interessanter wäre als das, was man aufgeschrieben hat.
Ja, das stimmt. Aber das hast du ja vorhin ganz hervorragend gemacht, um jetzt mal hier. Ne? Nein, aber was ich wirklich auch toll finde, ist das, was Herr Professor Dr. Hegal gerade gesagt hat. Zwei Sachen, wenn ich die noch mal ganz kurz loswerden könnte. Natürlich hat er absolut recht, es gibt die Auslöser und es gibt die Ursachen und da muss man ja total klar unterscheiden. Und dass ich zum Beispiel eine Veranlagung zu dieser Krankheit habe, ist blöderweise familiär bedingt tatsächlich da. Und der Auslöser war bei mir dann eben unter anderem der Todesfall. Ne? Also das möchte ich auch nochmal klarziehen. Und auch ganz wichtig, was er gerade gesagt hat, mir helfen Achtsamkeitsübungen, um mich sozusagen stabil zu halten in den Phasen, wo es mir sowieso gut geht. Ja, und das ist ganz toll als Prophylaxe für mich. Aber wenn ich mitten in der Depression sitze, kann ich mir das null vorstellen, dass ich dann da meditierend auf dem Kissen. Ja. Also dann wäre das nur noch zusätzlich frustrierend, weil man dann merken würde, irgendwie geht's gerade.
Ganz genau, ne?
Glaube ich.
Frau Salier, wie war denn eigentlich Ihre Empfindungsfähigkeit für Musik? Ich kenne viele Patienten, die sagen, dass sie in der Depression die Musik nicht mehr empfinden konnten und das für sie auch furchtbar frustrierend war, weil die so wichtig für sie vorher gewesen ist. Wie war das bei Ihnen?
Das wäre tatsächlich für mich auch extrem frustrierend gewesen und das war das Einzige, wie ich dann gemerkt habe, ja mit Malen, was ich aber ja privat eigentlich nicht tue, was mich immer wieder hat fühlen lassen. Und das war für mich eben so bewegend und deshalb habe ich in meinem Buch beispielsweise eben Songtexte von Bosse zitiert, weil warum auch immer, also diese Songs von Bosse in der Zeit, wo es mir schlecht ging, das war für mich wirklich wie Medizin. Das hört sich immer so kitschig an, aber es war so, weil das diese kurzen Momente waren, wo ich richtig fühlen konnte, wo ich jeden Satz verstanden und erleben konnte und also für mich war das Gold wert und mir tut das furchtbar leid, all die Menschen, die dann gar nicht mehr da rauskommen. Also ich hatte, muss ich dazu sagen, auch mir wurde eine mittelschwere Depression diagnostiziert und ich hatte keine schwere. Also mein größtes Mitgefühl mit allen Menschen, die wirklich mit einer schweren Depression geschlagen sind, weil da, glaube ich, ist das dann so, dass man dann noch nicht mal mehr bei Musik oder Film mitschwingen kann. Und in meinem Buch haben halt viele, auch der Sträter hat gesagt, bei ihm sind es Filme, dass wenn er nichts fühlt, er dann aber irgend so eine Schmonzette sich reinzieht und dann kann er endlich mal wieder weinen. Und bei mir war das Musik.
Wobei eine mittelschwere Depression, mittelschwere Depression auch ein furchtbarer Zustand ist. Selbst eine leichte Depression ist eine schwere Erkrankung. Mhm. Es ist nur leicht gegenüber der mittelschweren, aber es ist keine leichte Erkrankung. Ja. Das muss man auch immer wieder sagen. Die Lebensqualität ist absolut im Keller, sogar Suizidrisiko erhöht. Also das ist sehr irreführend, eine leichte Depression.
Das stimmt, ja.
Der Begriff.
Stimmt, ja.
Herr Hegel, ich bekomme ein Zeichen aus der Regie. Wir sind am Ende des heutigen Podcasts. Eine Folge, die mir wahnsinnig Spaß gemacht hat, aber darum geht es nicht, ob mir die Spaß macht, aber das ist so ein Zusatzeffekt für mich. Direkt eine Mini-Therapie. Und das war grandios von dir, Kathi, wirklich.
Danke.
Vielen Dank, dass du hier warst. Ich habe mich auch gefreut, dich nach 12 Jahren mal wieder live zu sehen.
Ja, ich mich auch. Aber wir sehen uns bei dem Kongress, beim Patientenkongress.
Ah ja, na fantastisch.
Ja, ja, da bin ich auch. Ja.
Der Kongress, unabhängig davon, wenn das ist jetzt kompliziert, der Kongress ist
1. Juni.
Am 1. Juni in Frankfurt. Wenn Sie das später hören, war der Kongress schon. Aber
Entschuldigung.
Das ist Näheres in dem Film Oppenheimer zu diesem Thema Raum und Zeit. Ja, aber wir haben darauf hingewiesen. Herr Professor Hegel, vielen Dank und wir hören uns bei anderer Gelegenheit wieder, wie auch mit Ihnen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, wenn Sie heute, müssen Sie was davon mitgenommen haben, denn das war wirklich fabelhaft, wie Kathi Salier auch unterhaltsam Sie dieses doch komplizierte Thema geschildert hat. Und wie schon angesprochen, Sie können das zu jeder Zeit natürlich in der ARD Audiothek hören. Mein Name ist Harald Schmidt, ich sage vielen Dank. Eine gute Zeit für Sie und bei anderer Gelegenheit auf Wiederhören.
Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Und jetzt noch ein Tipp für die ARD Audiothek.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radiowissen und SWR2Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast »Wie wir ticken« mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken ins Hier und Jetzt. Und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.